Politik-Schnack.
Ich bin Johanna.
Und ich bin Annika.
Und wir sind back.
Wir sind zurück. Hallo, wie geht's dir?
Mir geht's richtig gut. Und dir?
Auch sehr gut. Ich freue mich einfach nur, dass wir wieder am Start sind.
Ja, und eine mit neue Politik-Schnack.
Genau, eine neue Folge für Politik-Schnack. Unser Ziel war es eigentlich schon, alle zwei Wochen sonntags eine Folge rauszubringen.
Ja. Und ab jetzt halten wir uns da auch
genau
dran.
Genau, es hat jetzt leider aufgrund mehrerer
Dinge
nicht geklappt, aber wir versuchen das jetzt wirklich einzuhalten. Das heißt, ihr könnt euch drauf verlassen. Politik-Schnack gibt es inzwischen jetzt auch nicht nur auf Spotify, sondern auch auf Apple Podcasts.
Und auf Instagram.
Yes, auf Instagram findet ihr uns auch. Das heißt, sagt bitte gerne weiter an eure Freunde, Familie, wie auch immer, wo wir zu finden sind. Wir würden uns sehr, sehr freuen darüber.
Und falls ihr Feedback habt, Kritik habt, Themenvorschläge habt,
ja,
Ideen, Anmerkungen, alles, gerne einfach über Instagram oder jeglichen Kanal
genau,
das Kontakt sehr, sehr aufnehmen cool und uns schreiben. Freuen wir uns.
Genau, wir würden uns nämlich freuen. Was ist denn heute unser Thema aber?
Heute, also irgendwie haben wir es mit Wahlen in unserem voll Podcast. Keine Sorge, das wird nicht immer so sein. wir hatten ja jetzt die Frankreich-Wahl, diesmal bleiben wir aber in Deutschland. Und genau, wir wollen jetzt nicht zu den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und NRW Bezug nehmen. Aber es ist schon so ein bisschen der Anlass, warum wir diese Folge machen. Weil unser Thema heute ist Wahlalter senken auf 16.
Ja.
Bei der Bundestagswahl. Weil manche Länder wie Schleswig-Holstein oder jetzt seit der neuen Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg im April auch Baden-Württemberg oder so. Aber nicht jedes Bundesland hat das und die Bundestagswahl auch nicht. Warum?
Genau, das haben wir uns gefragt und heute wollen wir dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund gehen, ein bisschen die unterschiedlichen Argumente anschauen, warum oder warum eben nicht das Wahlalter für die Bundestagswahl in Deutschland auf 16 gesenkt werden sollte.
Aber bevor wir das machen, wollten wir einen kleinen Rückblick auf die französische Präsidentschaftswahl geben.
Genau, das war ja letzte Folge unser Thema und da hatten wir so ein bisschen spekuliert, dass Marine Le Pen der Anfang fürs Ende für die EU sein könnte. Ist es denn dazu gekommen jetzt, Annika?
Ist es glücklicherweise nicht. Zum und ich glaube, viele Europäer und Europäerinnen atmen auf. Es wurde Macron und er ist jetzt in seiner zweiten Amtszeit als französischer Präsident. Und er hat auch relativ hoch geworden. Also immer noch war die Wahl sehr knapp, aber die Umfragen waren noch pessimistischer. Also Macron kam auf 58 Prozentpunkte und Le Pen auf 41.
Wobei das ja auch schon relativ nah ist.
Es also ist sehr nah, aber die Umfragen waren eigentlich immer noch enger beieinander. Genau. Deswegen.
Ja, ja.
Und wir müssen dabei beachten so ein bisschen, dass die Französinnen und Franzosen jetzt nicht unbedingt für Macron gestimmt haben, sondern eher gegen Le Pen.
Genau, das wird wahrscheinlich auch so gewesen sein. Aber ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt während Macrons zweiter Zeit im Amt sozusagen. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen dann bestimmt noch mal eine Folge generell zur Politik in Frankreich, wenn du nämlich selbst in Frankreich wohnst.
Ja, das machen wir auf jeden Fall, weil ich finde das super spannend, vor allen Dingen die französische, jetzt nicht unbedingt Politik, aber französische Demonstrationskultur ist ja auch ein Thema wert.
Ich denke auch. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass französische Präsidenten nur maximal zwei Amtszeiten hintereinander haben dürfen. Das bedeutet, das ist sozusagen der letzte Anlauf erstmal für Macron. Ich bin mal gespannt, wie sozusagen die Meinung innerhalb der Bevölkerung sein wird jetzt.
Ja.
Und dann bin ich auch sehr, sehr gespannt, was für Kandidaten so in die Fußstapfen von Marine Le Pen und Macron treten könnten.
Ja, weil Le Pen hat angekündigt, nicht mehr zu kandidieren, schauen aber mal schauen, ob sie ihre Meinung da noch ändert.
Ja, ja.
Aber ich würde sagen, without further ado, let's get started.
Yes! Also, lass uns direkt mal anfangen. Stichwort Wahlrecht. Annika, ich glaube, wir fangen einfach an mal mit so ein bisschen anekdotischer Hintergrundstory. Was war denn deine erste Wahl, bei der du wählen durftest in Deutschland?
Ich kann mich noch daran erinnern, das war Gemeinderatswahl.
Gemeinderat.
Und das, muss ich sagen, war wirklich kompliziert. Also wenn, für die erste Wahl finde ich Gemeinderat wirklich anstrengend.
Aber das war ab 16 oder ab 18 dann?
Ab 16.
Ab 16, okay.
Und es war wirklich, also das war so eine Tapete, die du vor dir hast und du hast 40 Stimmen und dann bist du so, okay, wenn ich nicht eine Partei wähle, da muss ich jetzt irgendwie panaschieren und kumulieren und man denkt sich nur so, Gott, hoffentlich reicht mein Mathe für die 40 Stimmen
aus.
Ja,
das ist auch aufwendig.
Also das ist dann schon deutlich komplizierter, wie ein Kreuzchen machen oder zwei. Obwohl, das fand ich auch super spannend bei der Wahlreform jetzt in Baden-Württemberg. Wir haben jetzt von Einstimmenwahl zu Zweistimmenwahl, also wie im Bundestag, das geändert.
Die wurde jetzt gerade beschlossen im April.
Ja, im April. Weil ich kann mich noch erinnern, meine erste Landtagswahl jetzt letztes Jahr, da hatte ich nur eine Stimme. Und ich war nämlich vorhin so, hä, seit wann kann man da zwei Stimmen wählen? Deswegen, also finde ich zwei Stimmen schon deutlich repräsentativer und besser als Einstimmenwahl.
Es passt sich auch dem an, was in vielen anderen Ländern und natürlich auf Bundesebene halt eben sowieso schon eingeführt ist.
Auf jeden Fall. Was war deine erste Wahl?
Habe ich auch vorhin überlegt, weil ich nämlich schon mal zur Bürgermeisterwahl in meiner Gemeinde hätte wählen können. Aber da war ich nicht im Land und dann hat es nicht geklappt mit der Briefwahl zeitlich. Deswegen war meine erste Wahl tatsächlich die Bundestagswahl letztes Jahr. Weil ich kann mich noch genau erinnern, die letzte Landtagswahl, ich komme aus Schleswig-Holstein, war 2017 und das war genau ein Monat, bevor ich 16 geworden war.
Das ist richtig sad.
Ja, und da, ich weiß noch, da war ich unglaublich frustriert, weil alle meine Freundinnen und Freunde sind wählen gegangen und ich war die Einzige, die es nicht konnte, weil ich immer die Jüngste war. Aber jetzt gerade waren ja wieder Wahlen in Schleswig-Holstein.
Und bist du happy mit den
Ergebnissen? Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so reingehen, aber ich fand es schon überraschend, dass die CDU fast eine Mehrheit hat. So. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob es jetzt wirklich zu einer schwarz-gelben Koalition kommt, aber ich glaube, das weiß man jetzt noch nicht ganz genau. Aber meine kleine Schwester, die auch gerade 17 ist, die durfte dann natürlich wählen und war sehr excited. Also fand ich das ganz interessant und ja, also bei meiner Bundestagswahl, da war ich ja natürlich auch schon länger interessiert an der Politik und kannte mich auch schon aus so mit dem Wahlrecht und mit den unterschiedlichen Möglichkeiten. Aber dies Jahr immer noch ab 18, so die Bundestagswahl. Ja. Und deswegen.
Ich finde es aber generell, interesting.
Sag.
Ich finde es generell interesting, dass halt nicht jedes Bundesland das irgendwie gleich macht. Genau, also jetzt gerade auch Einstimmen- oder Zweistimmenwahl, aber auch, dass das Wahlalter nicht in jedem Bundesland irgendwie gleich ist. Wir hatten jetzt Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und jetzt seit April auch Baden-Württemberg, die das ab 16 machen und der Rest
für Landtagswahl.
Für Landtagswahl nicht, also Bundestag obviously nicht. Aber das finde ich auch irgendwie, da ist so ein bisschen die Frage, wie vergleichbar sind, ist das dann, wenn einfach 16- bis 18-Jährige in manchen Bundesländern ausgeschlossen sind, in anderen nicht. Also da ist dann einfach die Frage, wie repräsentativ das auch wirklich ist und vergleichbar.
Vergleichbar, das ist aber das Ding, als Politikstudentinnen in Deutschland müssen wir da gleich nochmal drauf hinweisen, dass es eben in Deutschland als politisches System diese Theorie der Politikverflechtung gibt. Also es ist so, dass einige Kompetenzen wirklich nur bei den Ländern liegen und da gehört eben das Wahlrecht zu den Landtags- und Kommunalwahlen eben dazu. Und es ist nicht so, dass der Bundestag da irgendwie reinregieren darf. Und genau, das ist halt auch dafür ausgelegt, dass es eben ein gewisses Gleichgewicht gibt und nicht jetzt eine zentrale Instanz wie das Parlament im Bundestag einfach komplett alles bestimmen darf. So. Deswegen, ich stimme schon zu, ja, es ist schwierig, da Vergleiche zu ziehen. So. Und man sieht ja jetzt auch mit Baden-Württemberg, dass sich das Ganze immer weiter ähnelt. So.
Ja.
Aber letztendlich ist es ja auch interessant zu sehen, wie einige Parteien, Verbände in den unterschiedlichen Ländern halt ganz, ganz unterschiedliche Meinungen haben zu dem Wahlalter. Aber wir wollen uns heute, glaube ich, fokussieren auf das Wahlalter für den Bundestag. Genau. Und da ist es auch nochmal interessant, die Meinung der Parteien zu sehen, weil
auf jeden Fall.
Die Koalition, die wir jetzt gerade haben, die Ampel, hat in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass sie daran arbeiten möchten, das Wahlalter auf 16 zu senken.
Dafür brauchen sie, weil das eben eine Grundgesetzänderung erfordert, brauchen sie die Zweidrittelmehrheit. Und da die CDU gerade nicht unbedingt in favor ist, wird das schwierig, die zu bekommen.
Genau.
Und dementsprechend scheitert, also ist es möglich, dass diese Grundgesetzänderung mit der Wahlsenkung auf 16 scheitern wird.
Ja, ich würde sagen, aber einfach um ein bisschen Struktur in das Ganze zu bringen, fangen wir erstmal an. Also ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit den Argumenten für Wahlalter ab 16 und du mit denen für Wahlalter ab 18, richtig?
Genau.
Würden wir einfach da mal ein bisschen austauschen, ein bisschen so die unterschiedlichen Meinungen illustrieren und dann am Ende überlegen wir uns nochmal, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt eigentlich, dass während dieser Legislaturperiode jetzt wirklich noch das Wahlalter geändert wird oder gesenkt wird eben.
Genau, und ich würde dem noch ein bisschen voranstellen, zu erklären, was das aktive und das passive Wahlrecht ist. Denn da muss man auf jeden Fall eine Unterscheidung machen.
Genau.
Und beim aktiven Wahlrecht ist es so, dass die Bürger und Bürgerinnen wählen können. Und beim passiven Wahlrecht ist es eben, dass man gewählt werden kann als Vertreter des Volkes. Also sei es jetzt kommunal oder Landtag oder Bundestag. Und das ist allerdings, also das passive Wahlrecht, ist an die Volljährigkeit gekoppelt und das aktive nicht. Und dementsprechend kann man das aktive Wahlrecht runtersetzen auf 16. Beim passiven Wahlrecht ist das schwierig. Dadurch, dass es an die Volljährigkeit gekoppelt ist, müsste man die Volljährigkeit runtersetzen. oder irgendeine Ausnahme finden.
Was eben rechtlich sehr, sehr umständlich wäre, weil genau. Das ist auch eins der Argumente, was bei vielen eben mit rein gehört. So. An das aktive Wahlrecht an sich ist ja jetzt nur ein extra Recht gekoppelt, also die Möglichkeit, wählen zu gehen eben. Aber passives Wahlrecht, da sind dann ja auch Pflichten mit dran gekoppelt. Mhm. Also du musst dann ja auch, wenn du gewählt wirst als Vertreter oder Vertreterin in was auch immer das für eine Instanz dann ist, im Parlament oder Gemeinderat meinetwegen, wirklich aktiv deine
Wählerin, deinen Job machen.
Genau, vertreten. Und da sind ja offensichtlich ganz, ganz unterschiedliche Ausmaße mit verbunden. Deswegen wichtig, das nochmal klarzustellen.
Genau.
Wobei, es ist auch in allen Areas Deutschlands so, wo das Wahlrecht jetzt schon, also das aktive Wahlrecht jetzt auf 16 abgesenkt wurde, dass das passive Wahlrecht immer noch bei 18 liegt.
Genau, weil das eben schwierig ist mit der Volljährigkeit. Ja, ja. Aber wenn wir das jetzt gerade mit Wahlrecht und Volljährigkeit haben und ich ja für 18 oder das Bestehen bei 18 bleibe, habe ich jetzt ein super Zitat von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Oh, man kennt ihn.
Ja, was ich in der FAZ gelesen habe. Und zwar, er sagt, das Wahlrecht gehört an die Volljährigkeit und damit auch an die Geschäftsfähigkeit gekoppelt. Mhm. Punkt. Mhm. Die Geschäftsfähigkeit ist damit gemeint, dass unter 18-Jährige zum Beispiel jetzt kein Fahrrad kaufen können oder keine Ahnung was kaufen können, weil sie ja offiziell noch nicht geschäftsfähig sind, sondern erst, sobald sie volljährig und damit 18 sind.
Ja.
Und er findet, oder die CDU generell findet, dass halt Volljährigkeit, Geschäftsfähigkeit und eben auch Wählen dann zusammengehört und das nicht sozusagen getrennt werden kann, weil da gibt es noch viel mehr Argumente, aber vielleicht willst du gleich einschreiten.
Ja, klar. Also das ist ein Argument, was die CDU zumindest auf Bundesebene hat, aber man sieht ja auch, dass in einigen Ländern die CDU auch schon mitgegangen ist mit der Wahlrechtsreform auf 16. Also das ist etwas, was kontrovers ist, sagen wir mal so, auch innerhalb der CDU oder der Union. Ich weiß nicht genau, wie die CSU da so zusteht, aber man weiß ja, dass in Bayern auf jeden Fall immer noch Wahlrecht
18 ist. Ich habe noch ein Interview gelesen mit Stefan Mayer von der CSU. Mhm. Ja, er ist definitiv nicht für die Absenkung.
Genau, genau. Aber das ist auch etwas, wo sich PolitikerInnen in Deutschland schon lange drüber gestritten haben. Deswegen fände ich es ganz cool, einfach nochmal so einen kleinen Einblick in die Geschichte des Wahlrechts zu machen von Deutschland. Wenn das okay ist,
Hau
ich einmal raus. Okay, ich würde euch da die Internetseite wahlrecht.de empfehlen. Richtig, richtig cool. Die haben nämlich Zusammenfassungen von erstmal allen einfach rechtlichen Sachen und auch das wird, da wird genau erklärt, wie unterschiedliche Wahlrechte in Deutschland funktionieren. Die haben aber auch Infos zu allen aktuellen Wahlen, Sonntagsfrage, Umfragenwerte, all das. Und genau, ich würde einfach mal ein bisschen zusammenfassen, wie das Ganze überhaupt entstanden ist. Also mit Gründung der BRD haben eben der Parlamentarische Rat, also das war die Instanz, die sich um die um das Grundgesetz gekümmert hat damals, hat entschieden, dass es ein Wahlrecht geben soll, ein aktives Wahlrecht ab dem 21. Lebensjahr. Sieht man jetzt schon, dass es krass verändert wurde.
Mhm.
Und ein passives Wahlrecht ab dem vollendeten 25. Lebensjahr. Das bedeutet also ab 26.
Ich wollte gerade sagen, also ab 26.
Ja, genau. Das hat sich dann aber ständig geändert, wie wir jetzt auch schon wissen. Also es ist ja offensichtlich nicht mehr die aktuelle Aussicht sozusagen. Das gab es dann aber erstmal fast 20 Jahre. So 1972 war es nämlich so, dass das aktive Wahlrecht auf 18 gesenkt wurde und das passive Wahlrecht auf 21. Später war es dann aber so, dass die Volljährigkeit 1975 auf 18 gesenkt wurde. Es war nämlich damals noch so, 1972, wo das passive Wahlrecht auf 21 gesenkt wurde, dass die Volljährigkeit auch bei 21 lag. So, also man sieht schon dort, ab dem Zeitpunkt war es so, dass Volljährigkeit und passives Wahlrecht aneinander gekoppelt waren. So.
Ist ja immer noch so.
Genau, genau. Also da wurde das sozusagen eingeführt. Und dann seit 1975 haben wir ein Wahlrecht auf Bundesebene ab 18. Also ich glaube, das müssen wir nochmal festsetzen irgendwie. Also ich glaube, das ist immer ganz wichtig, sich an den historischen Kontext so ein bisschen zu erinnern. Weil genau die Argumente, die damals 1975 argumentiert wurden von den unterschiedlichen Parteien, weshalb das Wahlrecht auf 18 runtergesenkt wurde, sind ähnliche, die es auch jetzt gibt. Mhm. Also auf der Linie, Jugendliche sind gebildet, Jugendliche wollen sich politisch engagieren, Jugendliche haben eine Meinung zur Politik und wollen die auch ausdrücken und wollen auch repräsentiert werden in der Politik. Und das sind ähnliche Meinungen, wie man jetzt zum Beispiel von der FDP und den Grünen viel hört. So. Mhm. Also da geht es oft, ja, du willst was sagen,
Alles gut.
Da geht es oft so um die bisschen, was bitte genau bedeutet erwachsen sein? So.
Ja.
Ab wann sind Leute sozusagen in der,
reif genug
in der Reife? Ja. Ja.
Also ich habe einen Podcast gehört vom MDR und da haben sie genau das eben auch angesprochen, dass teilweise das Wahlalter ja auch bei 25 war oder so. Und sie haben das mit dem gesellschaftlichen Fortschritt begründet, der ja auch einfach offensichtlich stattfindet, jüngere Menschen immer leichter Zugang haben zu Informationen, sich eher Meinungen bilden und einfach nicht mehr, also man muss nicht mehr 25 sein, um eine Partei zu wählen. Also man hat bis 25 dann schon eine politische Meinung gebildet. Und dass dieser gesellschaftliche Fortschritt sozusagen immer, immer früher anfängt. Und dementsprechend ist das dann auch das Argument für die Absenkung auf 16. Und jetzt habe ich dir gerade ein Argument
geliefert. Nee, alles gut. Aber ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Ebenen, auf denen argumentiert wird. Das eine ist einmal die rechtliche Ebene. Mhm. Und das hatten wir schon ein bisschen angesprochen, dass es passive Wahlrecht eben an die Volljährigkeit gekoppelt ist.
Weil es Pflichten beinhaltet.
Genau. Und da gibt es auf jeden Fall Stimmen, die sagen, okay, warum muss man dann die Volljährigkeit ändern oder wie? Nein, es ist nicht so. Mit dem aktiven Wahlrecht kann man auch ohne eben da rechtliche Grundlagen wirklich extrem zu verändern, da etwas
dranschrauben. Obwohl die CDU und CSU das nicht so sieht. Sie sagen halt eben, das Wahlrecht in ihrer Gesamtheit ist an unsere Rechtsordnung gekoppelt und das soll eben auch schlüssig und konsequent bleiben.
Genau.
Und dementsprechend soll eben Volljährigkeit, Geschäftsfähigkeit und das Wahlalter oder das aktive Wahlrecht alles zusammen bei 18 liegen.
Ja, also da spielt ja auch dann wieder dieses Reifargument ein bisschen mit rein. Und da sagt zum Beispiel der Professor für Public Health and Education, und er ist auch Geistes- und Gesundheitswissenschaftler, Klaus Hurelmann, der auch die Regierungsparteien mit berät, sagt, dass es dieses Argument von 1975 eben Sinn macht, aber heutzutage die Pubertät früher anfängt, rein biologisch, als damals. Also die Menschen sind fortgeschritten und der Bildungsstandard in Deutschland ist auch deutlich, deutlich höher. Mhm. Also dieses Reifargument wird in dem Sinne schon verwendet und gesagt, ja, okay,
es stimmt schon. Sie sind früher reif.
Jugendliche sind früher reif, wollen sich beteiligen und sind auch in der Lage, sich aktive Meinungen über die politische Situation zu bilden, so.
Da habe ich jetzt ein Gegenargument
vom
Positionspapier der Jungen Union. Die sagen, dass der grundsätzliche Gedanke, dass durch das aktive Wahlrecht das Interesse an Politik zunimmt, falsch ist.
Ja.
Also, egal ob ich jetzt für Wahlsenkung bin oder nicht, Wahlaltersenkung, ich würde nicht behaupten, dass das aktive Wahlrecht das nicht sozusagen befürwortet bei Jugendlichen, wenn sie wählen können, dass sie sich weniger mit der Politik oder gar nicht mit der Politik auseinandersetzen und das kein Grund dafür sein soll. Das habe ich jetzt nicht so ganz gesehen in der Aussage. Aber ja, gut.
Doch, das stimmt. Und deswegen finde ich das Reifargument auch immer ein bisschen schwierig. Weil grundsätzlich, wie willst du es beurteilen, dass Menschen reif sind? Aber ich möchte mal sagen, dass ordentlich Leute, auch über 18, nicht reif in dem Sinne sind, wenn man Reife jetzt als die Möglichkeit oder die Fähigkeit sieht, sich differenzierte politische Meinung zu bilden. Weil ich glaube, da gibt es genügend Leute über 30 auch oder über 40 oder über 50, wie auch immer, die in dem Sinne nicht reif sind. Und wie willst du die denn ausschließen? So?
Ich finde ganz wichtig zu bedenken, wenn man wählt, dass das irgendwie unsere Pflicht als Bürger und Bürgerin ist, dass wir überhaupt die Freiheit haben zu wählen.
Ja.
Und ich sehe immer das Argument so ein bisschen, dass sich Jugendliche bewusst darüber sein sollten, was ihre Entscheidungen zur Wahl zu gehen oder nicht zur Wahl zu gehen oder wen sie wählen, einfach was für eine Tragweite das hat. Und dass je jünger die Jugendlichen sind, ich will das nicht generalisieren, es gibt bestimmt viele Jugendliche, die super politisch engagiert sind und auch aufgeklärt sind, aber die es nicht sind, die haben dann sozusagen eine Möglichkeit, die sehr weitreichende Konsequenzen haben könnte.
Ja, also das finde ich ein interessantes Argument und ich stimme dem halt wenig zu, weil ich glaube, diese Angst so, hey, irgendwelche 16-Jährigen machen jetzt so eine Wette sozusagen, hey, wähl mal AfD, es wird bestimmt lustig und dann haben wir plötzlich 100% AfD im Alter von 16. Das finde ich so ein bisschen polarisierend oder ein bisschen so polemisch, weil ich denke mir, es könnte auch einfach sein, dass jetzt alle 30-Jährigen plötzlich AfD werden uns ja trotzdem immer noch demokratisch legitimieren. Und darf ich das noch mal ganz kurz sagen? Die Tagesschau hat das noch mal zusammengefasst zur Bundestagswahl. Die haben da einen Artikel, der heißt, wer nicht wählen darf. Die sagen, es sind etwa, vielleicht ein bisschen mehr als 1,5 Millionen 16- und 17-Jährige in Deutschland, die eben unter diese Wahlrechtsreform fallen würden. So. Mhm. Und das sind eben genau diese Leute, die jetzt, glaube ich, nicht die Macht hätten, das komplette politische System zu ändern. So. Mhm. Aber das sind Leute, die meiner Meinung nach repräsentiert werden müssen. Und so sieht es eben auch die Regierungskoalition momentan. So. Das finde ich voll interessant. Aber da ist dieses Reife-Argument halt immer schwierig, weil man kann es halt nicht wirklich sagen. Und wir haben da vorhin schon drüber geredet, dieses Alter 18 ist volljährig, ist halt voll willkürlich.
Aber Philipp Amthor sagt, ja, die Senkung auf 16 ist willkürlich. Und ich denke so, ja, 18 ist genauso willkürlich. Genau, also genau. Es ist einfach eine willkürliche Zahl, egal ja, welche Zahl ja, du nimmst. Also ja, du kannst auch 15 oder 17 nehmen. Du hattest doch eine empirische Studie, wo man gesagt hat, ab 15 ist man sozusagen reif.
Genau, das war, ja, also ich habe da auch eine von einer Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, die heißt A-Putz, die hat da gab es einen Artikel, Jugend und Protest wählen ab 16. Die haben sozusagen mal alle Argumente zusammengefasst, die es da irgendwie gibt und haben da auch auf eine empirische Studie eben hingewiesen, die Menschen bei den Landtagswahlen von Brandenburg verglichen haben mit den von Sachsen bei den Landtagswahlen 2019. Und da ist es eben so, wie wir vorhin schon gesagt haben, in Brandenburg ist das Wahlalter für Landtagswahlen 16, in Sachsen ist es noch 18. Und da haben sie sich mal angeschaut, wie genau die Wahlbeteiligung dort aussah. Und das Hauptergebnis war, dass eben die Wahlbeteiligung von den jungen Menschen, unter 20 vor allen Dingen, aber halt auch eben genau 16- und 17-Jährigen, besonders hoch war. Also es gab da offenbar eine Motivation, wählen zu gehen. Und das ist auch in Österreich, was das einzige Land der EU ist, in dem ein gesamtes Wahlrecht ab 16 schon institutionalisiert ist, auch so gewesen. Bei der ersten Wahl, wo das eben umgesetzt wurde, waren es sehr, sehr, sehr viele Leute in dem Alter 16 und 17, die wählen gegangen sind. So.
In dem Positionspapier der Jungen Union steht genau, dass in Niedersachsen genau diese Gruppe außerordentlich gering, also ab 16, außerordentlich geringes politisches Engagement und so hat.
Das weiß man aber nicht. Also die Leute können ja nicht wählen.
Deswegen, ich finde, also politisches Engagement bei Jugendlichen ist generell schwer festzustellen. Ja. Also natürlich bei Demonstrationen oder so, aber es gibt ja noch weitaus mehr Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren. Ja. Dementsprechend ist das generell schwer feststellbar, aber dieser Vergleich ist ja generell schwierig.
Das stimmt. Und also, nur weil es jetzt besonders viele 16- und 17-Jährige waren, die dann auch wirklich wählen gegangen sind, meiner Meinung nach kannst du da jetzt keine Schlüsse für die Reife dieser Menschen draus abziehen. Nein. Weil stell dir mal, denk an die Einführung des Frauenwahlrechts. Natürlich sind da übelst viele Frauen wählen gegangen, weil sie es halt zum ersten Mal konnten, so weißt du? Also ich glaube, das ist halt einfach nichts
verallgemeinerbar.
Genau, das sagt halt, glaube ich, nichts aus über tatsächlich die politische Meinung, die politische Reife von diesen Leuten. Aber es zeigt ja, dass es auf jeden Fall schon ein Interesse gäbe, zu wählen zu gehen. So. Ja. Und ich glaube, es ist auch immer so, das wurde in dem Artikel zum Wahlrecht in Österreich auch nochmal angesprochen. Das war der, den ich vorhin schon genannt hatte, von der Tagesschau. Dass es dort eben jetzt eigentlich kaum noch Diskussionen gibt über das Wahlrecht von 16- und 17-Jährigen, weil es halt einfach normalisiert ist. So. Es ist jetzt einfach etwas, was halt politische Norm geworden ist und keiner macht sich da mehr Gedanken drüber.
Was ich mich da frage, ist, ob die in Österreich die Regierung ist irgendwann dann auf 14 absenken. Weil das finde ich so die logische Konsequenz, wenn du sagst, wir senken das Wahlalter von 18 auf 16. Mhm. Was hält sozusagen diesen politischen Diskurs auf, es zu sagen, wir machen es nicht ab 12 oder wir machen es ab 14. Es gibt auch diese Bürgerbewegung oder diese Bewegung, dass man das Wahlalter generell aufheben soll.
Interessant.
Das ist wirklich eine sehr interessante Initiative, aber es wird auch viel diskutiert, weil es einfach schwierig ist, weil dann theoretisch die Eltern, also ich habe das im MDR-Podcast gehört, und dann irgendwie die Eltern für die Kinder wählen dürfen, bis zu einem bestimmten, also die Umsetzung ist sehr umstritten.
Ja.
Und das ist auch, also utopisch.
Also das finde ich auch ein bisschen unsinnig, weil letztendlich sind Kids in dem Alter, wo sie noch nicht mal wählen können selbst. Ja. Ich bin mir sicher, dass die auch nicht die Möglichkeit haben, irgendwie festzustellen und sich irgendwie selbst zu situieren in einem Land wie Deutschland. Ja. Und überhaupt zu verstehen, was ein politisches System ist.
So. Oder sich generell eine Meinung zu bilden. Ja. Aber also das ist dann schon sehr utopisch.
An sich gibt es ja schon das Argument, wie du gerade gesagt hast, dieses so, oh, wenn wir jetzt 16 machen, dann fordern die bestimmt nächstes Jahr ab 14.
Ja. So. Also und vielleicht nicht nächstes Jahr, aber nee, irgendwann. Aber warum das nicht?
Finde ich, ist ein Argument, was man immer von zwei Seiten sehen muss. Einmal, ich hatte ja vorhin schon die historische Entwicklung gemacht und man hat ja gesehen, ja, das Wahlrecht hat sich mehrmals verändert in der Zeit. Und es war aber immer so, dass es nicht einfach irgendwelche ideologischen Philosophen waren, die gesagt haben, oh ja, die Jugend, die sind jetzt voll politisch aktiv und so. Und deswegen sollte man das mal ändern, sonst kam immer aus dem Kontext zu dieser Zeit. So. Ja. Und jetzt haben wir einen Kontext, in dem es in einigen Bundesländern schon ein Wahlrecht ab 16 gibt und in dem auch wirklich eine breite Zustimmung in der Bevölkerung und halt vor allen Dingen in den Regierungsparteien, die ja irgendwie ein bisschen das Sagen haben gerade, in denen es wirklich eine breite Zustimmung gibt für ein Wahlrecht ab 16. Ja. So. Und wenn das umgesetzt würde, dann gibt es ja jetzt nicht direkt auch eine große, breite Zustimmung für ein Wahlrecht ab 14. So, das ist ja absolut nicht
der Punkt. Aber vielleicht in 20 Jahren.
Genau, also wenn es da wieder eine breite Meinung, eine breite Zustimmung gibt, dann ist das ja okay.
Der gesellschaftliche Fortschritt hört ja jetzt nicht auf. Das heißt, das ist ein endless
Prozess. Genau, das ist auch nichts, was du jetzt, weil jetzt geht es ja wirklich nur, sollte man das auf 16 absenken oder nicht. So.
Ja.
Und 14 ist da vielleicht irgendwas Utopisches und vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass es in der deutschen Gesellschaft genug Leute gibt, die das wollen. So, dann können die es auch gerne machen.
Ja. Aber bis dahin müssen wir mal schauen, ob das überhaupt realistisch ist, dass es auf 16 bundesweit abgesenkt wird.
Ja.
Weil wir brauchen dazu immer noch die CDU, CSU. Sonst haben wir keine Zweidrittelmehrheit.
Ja.
Und das sieht eher kritisch aus.
Genau. Und das stimmt natürlich. Wobei man da ja auch, wie gesagt, hinterfragen könnte, ob das noch sich ändern wird. Es gibt halt auch noch ein bisschen Argumente, die ich nochmal vorstellen möchte für ein Wahlrecht, die so ein bisschen auf den Kontext abspielen. So.
Mhm.
Wir haben jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass es eine unglaubliche politische Sozialisation gab von jungen Menschen in Deutschland. Fridays also for Future zum Beispiel. So. Das Ding ist, natürlich, also das ist ein Argument, ich weiß nicht, ob ich da selbst dahinter stehe, aber das sagt zum Beispiel auch die Linke im Bundestag so. Die sagen, hey, man sieht ja, dass junge Leute sich politisch engagieren wollen, so, aber sie können halt nun mal nicht wählen, deswegen suchen sie andere Möglichkeiten.
Dort, was ja nicht schlecht ist.
Dort auf das Politik. Ja, ja, aber man sieht ja, dass sie es wollen würden, so theoretisch. So, zum Beispiel durch Fridays for Future oder es gibt ja auch Jugendorganisationen vieler Parteien, wo eben auch viele jüngere Menschen Teil sind, so. Und außerdem sind junge Menschen im Alter von 16 und 17 eben noch in einem Kontext, so in der Schule, wo sie eben durch politische Bildung und aktive Bildungsarbeit, viel, viel besser in diese Sozialisierung und das Verständnis vom deutschen demokratischen System eingebracht werden wird. So, weil viele Leute sind mit 18 gar nicht mehr in der Schule. So.
Aber das heißt nicht unbedingt, dass das trotzdem an die Reife gekoppelt ist. Also
genau.
Oder an das Bewusstsein, was diese Wahl ausrichten kann.
Ja,
ich weiß, wir haben das in der Schule gemacht.
Ja.
Und der AfD-Prozentanteil war dann schon sehr hoch.
Aber war das so Joke-Haha so?
Oder? Das war Joke-Haha. Und dementsprechend bin ich halt so, dass wenn den Jugendlichen nicht bewusst ist, was sie mit ihrer Stimme anrichten können,
genau.
Das ist bestimmt auch vielen Erwachsenen nicht bewusst, aber das ist halt trotzdem eine Gefahr oder ein Risiko, so,
das man beachten muss. Aber das Argument, was halt zum Beispiel eben auch die Linke anbringt, ist, ja, in der Zeit hat man durch Bildung zum Beispiel oder dadurch, dass viele dort auch noch bei sich zu Hause wohnen, bei ihren Eltern und mal nachfragen können, hey, wie funktioniert das eigentlich mit den Wahlen, so, oder halt in der Schule, dass es dort eben die Möglichkeit gibt, noch aktiv dazu beizutragen, dass junge Menschen sich eben differenzierte Meinungen bilden können und auch nicht nur als lustiger Witz jetzt wählen, tatsächlich halt, um sich ihre Meinung sozusagen auszudrücken.
Ja, um auch einfach gelernt zu bekommen, was das bedeutet, wählen zu dürfen auch überhaupt und wen oder was zu wählen. Also
genau, das ist, glaube ich, halt auch nochmal eine Sache, die man irgendwie im Kopf haben muss. So.
Ja.
Also wie bilden junge Menschen überhaupt die Meinung? Und da gibt es halt auch zum Beispiel von der FDP und den Grünen-Fraktionen, die sprechen halt auch zum Beispiel ganz viel über Social Media so.
Mhm.
Und dass junge Menschen eben durch Social Media auch politische Meinung mitkriegen so und da auch gerne was zu sagen möchten. Und das ist eben eine Sache, die früher, also damals, als das Wahlrecht, vor allen Dingen als es erst bei 25 war, aber auch dann, als es noch bei 18 war, 1972, so, da gab es ja niemanden, der so schnell, so direkt was erfahren kann, was überhaupt gerade passiert, so im politischen Geschehen. Aber das ist ja jetzt da schon so. Allein schon durch Nachrichten, allein schon, du musst auf dem Handy einfach nur Twitter oder so haben und du kriegst die ganze Zeit mit.
Aber das ist auch ein bisschen eine Gefahr, wo gerade Jugendliche, also da sehe ich so ein bisschen die Verantwortung auch bei den Schulen und beim Bildungssystem, dass Jugendliche einfach aufgeklärt werden, weil jetzt, wo du Social Media ansprichst, das birgt auch einfach die Gefahr, dass die Jugendlichen wahnsinnig einfach, vor allen Dingen, wenn sie noch nie gewählt haben, durch Social Media einfach instrumentalisiert werden können.
Das stimmt. Das
und dann stimmt. sozusagen beeinflusst werden, weil sie gar nicht wissen, wie man wählt, was man wählt und so weiter.
Genau.
Das heißt, das ist auch einfach so ein bisschen der Punkt Jugendschutz mit Wahlalter ab 18.
Okay, das ist auch ein Punkt, den ich verstehe, aber ich finde, das ist halt immer so, okay, warum gilt das jetzt nur für junge Leute so? Weil auch ältere Männer schon, auch Leute ab 18 können sich genauso krass irgendwie halt durch irgendwelche bestimmten politischen Kanäle oder was weiß ich im Internet radikalisieren können. So. Was für mich eigentlich das wichtigste Instrument ist, ist halt radikale Demokratie und demokratische Repräsentation. So. Und ich finde, so viele Leute wie möglich in Deutschland sollten repräsentiert werden im Bundestag. Und wenn das jetzt nur ältere Herren ab 50 sind, fühle ich mich persönlich als junge Person, ich darf zwar wählen, aber ich fühle mich trotzdem nicht repräsentiert. Und wenn, wir haben ja auch vorhin schon über demografischen Wandel geredet, so außerhalb des Podcasts, haben wir gesehen, es gibt eine viel, viel größere Zahl von Wahlberechtigten in Deutschland, die über 60 sind, als die, die unter 30 sind. So.
Ja.
Und ich, einfach aus persönlichem und auch aus Hoffnung für die Demokratie in Deutschland, fände ich es halt schön, wenn das Ganze ein bisschen ausbalanciert wird, damit junge Leute auch wirklich ihre Meinung kundtun können. Und diese 1,5 Millionen Leute in Deutschland unter 18, ab 16, so.
Das wäre schon mal eine Hilfe.
Das wären einige. Und natürlich kann es sein, dass es dort, dass dann bestimmte Parteien irgendwie extrem stärker gewählt werden als vorher, so.
Mhm.
Die vielleicht durch Social Media oder wie auch immer da besonders einen Einfluss haben auf junge Leute. Aber das würde ja trotzdem den politischen Willen Deutschlands widerspiegeln so. Ich finde, es geht immer darum, wie werden wir repräsentiert und wie können wir Fortschritt in unserem politischen System irgendwie schaffen. So.
Ja.
Und ich finde, da sind 16-Jährige genau die, die halt auch in der Zukunft von unserem politischen System irgendwie direkt abkriegen, was da jetzt gerade entschieden wird. So. Deswegen finde ich es einfach
das
unfair.
Sehe ich auf jeden Fall.
Und es gibt ja auch, also das Bundesverfassungsgericht hat ja auch entschieden, dass die Bundesregierung sozusagen eine Verpflichtung hat, auch so eine Sicherheit für die weiterführenden Generationen in Deutschland zu garantieren. So.
Mhm.
Dass es da eine Lebenssicherheit gibt. Und wie kann das garantiert werden, dass das weiter durchgesetzt wird, wenn nicht Leute wählen können, die das dann auch, die denen das auch wichtig ist. So. Weißt du?
Mhm.
Und 16, 17-Jährige sind halt schon viele. So.
Ja, dann kann man auch wieder mit dem Argument mit 14, 15-Jährigen kommen, weil die wird es dann auch betreffen.
Klar, so. Deswegen finde ich auch, also das ist jetzt meine ganz, ganz persönliche Meinung. Ich wäre auch für ein Wahlrecht ab 14, aber man muss halt immer zwischen Ideologie und Wunschvorstellung und halt aktiver, tatsächlicher Realität unterscheiden. Und die Realität ist ja, wir haben in einigen Bundesländern schon Wahlrecht ab 16. Wir haben breite Zustimmung so. Das heißt, 16, auch wenn es willkürlich ist, so könnte man theoretisch schaffen.
Da würde ich jetzt direkt einspringen und sagen, wir machen mal ein Fazit.
Genau, wir schauen mal, wird das überhaupt passieren. So?
Wie wahrscheinlich ist das in der Ampelkoalition, da sie es ja sozusagen auch in den Koalitionsvertrag geschrieben haben, dass sie es umsetzen wollen.
Mhm.
Wie ich vorher schon angesprochen hatte, brauchen sie dafür eine Zweidrittelmehrheit, um eben diese Grundgesetzänderung durchzuführen.
Ja.
Ich habe
da auch noch einen Artikel aus dem Spiegel gelesen von Laura Meyer. Politische Entscheidungsfähigkeit sollen 16-Jährige künftig wählen. Und ich fand, sie hat das ganz gut nochmal illustriert. Sie sagt nämlich, wie hatte ich ja vorhin schon gesagt, im Koalitionsvertrag steht das Ziel, das Wahlrecht auf 16, also zumindest das aktive Wahlrecht auf 16 zu senken. Und von den anderen Fraktionen ist so, dass die Linke auch dafür sind, die Union und die AfD aber dagegen. So. Und allein mit der Linken würde es nicht reichen, weil wir wissen ja alle, dass die Linke jetzt nicht so strong vertreten ist im Bundestag momentan. So.
Das heißt, im Moment ist das noch nicht sehr realistisch, dass es passiert.
Ja.
Und wir hatten uns in der Vorbereitung auf den Podcast auch überlegt, ob wir, also wie das wäre, wenn bei der Frage keine Fraktionsdisziplin ist. Und das ist jetzt sehr hypothetisch so von uns.
Aller Gewissensfrage wie bei der Impfpflicht.
So genau, und wir haben, also das ist jetzt wirklich absolut hypothetisch und unsere Meinung, aber ja, wir gehen davon aus, dass wenn das ohne Fraktionsdisziplin gefragt werden würde, dass das auch nicht durchgehen würde.
Nee, weil ich glaube, es gibt schon gewisse Flügel in der SPD und auch in der AfDP, die das zwar unterstützen, weil Fraktionsdisziplin so, aber die
aber nicht persönlich, so persönlich
nicht so das feiern. So.
Dementsprechend bleibt spannend, ob es durchkommt oder nicht.
Aber da hatte ich letztens auch nochmal darüber geredet, in einem Seminar von mir zur BRD, dass es ja jetzt gerade so ist, dass die Opposition im Bundestag besonders aggressiv auftritt unter der Leitung von Friedrich Merz. So. Es ist ja schon so, dass die CDU jetzt seit langer, langer Zeit das erste Mal in der Opposition ist, im Bundestag so. Und da ist es ja auch irgendwie so, dass die Oppositionsarbeit und wie genau sie gemacht wird von der CDU jetzt sich erst ein bisschen einpendeln muss. Also da sind erstmal neue Normen, die irgendwie geschaffen werden mussten und die Legislaturperiode ist ja noch ein bisschen so. Ja. Sind ja noch 3 Jahre.
Die Frage ist, ob sie, die CDU-CSU-Fraktion, ihre Meinung ändert, weil sie sind schon sehr strong by nein im Moment.
Das stimmt. Also ich weiß nicht, ob sie ihre Meinung so unbedingt ändern müssen, aber es gibt ja auch immer so dieses Bargaining so ein bisschen im Bundestag, ja, wo gesagt wird, hey, okay, die Regierung möchte unbedingt dieses Gesetz jetzt durchsetzen, ihr wollt vielleicht irgendwas anderes, dann machen wir das und nehmen wir euer Oppositionsgesetz vielleicht mit rein, aber ihr gebt uns dann die Stimmen fürs Wahlalter zum Beispiel. Also das, ich glaube, ganz kann man es nicht ausschließen.
Wir können es nicht ausschließen, wir können es nicht, also wir können nichts darüber aussagen.
Genau, ich glaube, das
bleibt jetzt einfach eine Frage, wie die Ampelkoalition ihre Mehrheit dazu bekommt.
Ja. Und ich glaube auch, man sieht ja jetzt schon, dass einige Länder eben halt ein Wahlalter ab 16 haben. Und ich glaube, ein Bundeswahlalter ab 16 würde auch dazu führen, dass wahrscheinlich viele Länder mitziehen würden.
Ja, auf jeden Fall.
Bestimmt, oder?
Ja, aber ich glaube, damit können wir das auch abschließen.
Ja.
Wir sind einfach gespannt, ob die Wahlrechtsreform jetzt durchgeht.
Voll.
Aber wir sind zum Beispiel schon mal froh, dass in ein paar Bundesländern
das jetzt schon geändert wird. Neuerdings in Baden-Württemberg.
Genau. Und wahrscheinlich sind das auch Vorreiter für andere Länder so.
Ich hoffe es.
Wir hoffen es.
Ja, genau.
Und damit beenden wir diese Folge.
Yes.
Wir freuen uns auf die nächste Folge in 2 Wochen zum Thema.
Das wird interessant, aber wir wollen wahrscheinlich über Frauenrechte sprechen, Gender Pay Gap, Feminismus in Deutschland und ich glaube, es wird auch eine sehr kontroverse Folge, aber ich freue mich schon sehr.
Ich glaube, sehr emotional, aber wird auf jeden Fall spannend und damit bedanken wir uns ganz, ganz herzlich fürs Zuhören.
Wir sind durch, also wir sehen uns beim nächsten Mal, followt uns auf Spotify
und bis zur nächsten Folge beim
Politikschnack.
Bis dann.
Tschüss.